Alles gut, nichts passiert? Irgendwie wollte er heute nicht, oder? Kann das sein, Alex? Könnt ihr hier bleiben? Das sagen sie alle und dann kommen sie nicht wieder. Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, öffne unsere Ohren, Herzen und unseren Verstand. Amen. Ich hatte Uwe gebeten, das extra so anzukündigen, dass ihr richtig gut aufpasst bei der Evangeliumslesung, denn wie ihr gesehen habt, es sind eigentlich komischerweise zwei Geschichten, die Jesus erlebt hat, die heute im Predigttext aufgeführt werden. Und irgendwie passen sie überhaupt nicht zusammen. Zwei Erlebnisse, unterschiedlich, beide einzigartig in ihrer Art und Weise, und doch werden die Worte von Jesus nicht zum ersten Mal gesprochen, dass er leiden muss, dass er sterben muss. Auch der Umgang mit Menschen, wie mit dem Blinden in unserer Geschichte, bleibt bei Jesus immer eigentlich der gleiche, wenn auch in verschiedenen Details, doch unterschiedlich. Sehen und gesehen werden, habe ich die Predigt genannt, und das passt so wunderbar. Zuerst ist Jesus der Aktive, wenn es euch aufgefallen ist. Er handelt, ruft seine 12 Jünger zu sich und erzählt ihnen dann erneut die grausamen Details, die mit ihm passieren werden. In Jerusalem. Nicht das erste Mal, wie gesagt, auch nicht, wie es in der Lutherbibel steht, es ist auch nicht das dritte Mal, sondern es wurde schon von Jesus viel öfters, immer wieder zwischen den Zeilen erwähnt, dass er dort leiden und sterben muss. Aber so wie an dieser Stelle heute, so detailliert, dass er angespien wird, verraten wird, so detailliert kommt es nur in dieser Stelle vor. Aber nicht nur das. Jesus sagt, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Nicht wie sonst. Sonst heißt es immer, und es wird geschehen. Irgendwann in ferner Zukunft wird das geschehen, was jetzt kommt, was ich euch erzähle. Nein, seht, wir gehen hinauf nach Jerusalem. Es beginnt jetzt. Es geht los. Es wird jetzt ernst. Was jetzt passiert, geschieht in den nächsten Tagen und beginnt. Keine große Ankündigung mehr, keine Prophetien. Es passiert jetzt. Schluss mit lustig. Für uns zum Lernen und zum drüber nachdenken heißt das doch, die Worte von Jesus sind ernst gemeint. Auch für die Jünger hätte das bedeuten sollen. Aber sie haben es nicht verstanden. Auch für uns bedeutet das heute, hör genau hin, sieh genau hin, was Jesus sagt. Immer ernst nehmen. Nicht nur den Bibeltext heute, sondern immer, wenn Jesus etwas sagt, wenn er handelt, hat es immer Bedeutung, ist tiefgründig, ist ernst zu nehmen. Kein leeres Geschwätz. Wenn wir den Fernseher anschalten, die Talkshows heutzutage, was ist das für ein blödes Gelaber? Macht ja dann Spaß, mal mitzumachen. Aber was wird da gesagt? Gar nichts. Und selbst wenn was gesagt wird, getan, wird nichts. Genau, ihr wisst es. Und trotzdem hören wir uns das Zeug an. Aber bei Jesus lohnt es sich, richtig hinzuhören und es ernst zu nehmen, selbst wenn ich es nicht verstehe und begreifen kann, wenn es einfach zu brutal ist. So brutal, dass sich die Jünger das nicht vorstellen konnten. Jesu Worte sind niemals leer. Sind niemals ohne Bedeutung. Nehmt das mit. Dazu zählen die Bibelverse beim Gottesdienst am Anfang, die Lesungen. Immer wenn Jesus was sagt, zu uns spricht, nehmt es bitte ernst. Egal, ob ihr schon Christen seid oder nicht, ob ihr noch zweifelt, das immer sich wieder bewusst zu machen. Was da jetzt kommt, wenn da steht, Jesus sagt oder Jesus spricht, dann alle Ohren auf, Herz auf, Verstand auf und wirklich hören, was er zu sagen hat. Man könnte ja sonst wirklich was Bedeutendes verpassen. Ja, nichts, was Jesus tut und sagt, ist bedeutungslos. Auch wenn ich es nicht hören will, weil es mir an die Seele geht, weil ich das nicht wahrhaben will. Auch wenn ich es nicht verstehe, wie bei den Jüngern. Der grausame Tod, sein Leiden war eine Sache. Aber Jesus redet auch übers Bitten, übers Beten, dass es sich lohnt und dass Gott unser Gebet, dass Gott dein Gebet hört. Jesus sagt das. Er redet über Vergebung, redet über Umkehr, über das jüngste Gericht, dass es ernst wird, dass es kein Zuckerschlecken und kein Picknick wird, sondern dass da harte Entscheidungen getroffen werden. Jesus spricht über das Leben nach dem Tod, das Schöne im Paradies, aber auch das in der Hölle. Nehmen wir das ernst oder legen wir einige von seinen Worten doch als Märchen oder als so eine schöne Legende ab? Die Stelle heute lehrt uns, dass wir Jesu Worte ernst nehmen sollten, selbst wenn sie uns nicht passen, selbst wenn sie vielleicht zu grausam sind, selbst wenn sie vielleicht zu gnädig sind, zu erbarmungsvoll. Auch das wollen wir manchmal nicht wahrhaben, dass Gott im Schlimmsten auch vergibt. Das wollen wir manchmal nicht hören, dass Jesus eben auch für die Schwerverbrecher, für die Menschen stirbt und die Vergebung anbietet, die Missbrauch betrieben haben. Wollen wir nicht hören. Bei uns hört die Gnade irgendwann auf, aber Jesus sagt das nicht. Wer zu mir kommt und die Sünden bekennt, der kriegt Vergebung. Das sind Jesu Worte, aber manchmal wollen wir sie nicht wahrhaben. Alles ist von Bedeutung, was Jesus sagt. Für dich ganz persönlich. Und alles ist eben wahr. Das ist der Unterschied zu dem Geschwätz unserer Zeit, zu den Politikern, zu unserem, zu all dem, was um uns herum geht. Jesu Worte können wir wirklich alle ernst nehmen. Bei Menschen seid bitte vorsichtig. Zweifel sind möglich an Jesus, ja, aber lohnen sich nicht. Es lohnt sich einfach nicht zu zweifeln. Du verschenkst Zeit, indem du dich immer fragst, stimmt das nicht, hat Jesus gelebt, ist das jetzt wahr, was er sagt oder nicht? Du verschwendest Zeit, in der du eigentlich schon dich frei und froh und geborgen fühlen könntest. Aber die Zweifel machen uns immer wieder eine Rechnung, einen Strich durch die Rechnung. Wir verschwenden viel Zeit damit, zu grübeln, anstatt einfach zu vertrauen. So wie der Blinde am Wegesrand in unserer Geschichte des zweiten Bibeltextes, den wir heute haben. Der vertraut einfach blind. Schönes Wortspiel. Der sieht nichts und vertraut. Die Jünger sehen und kapieren es nicht. Es macht mehr Sinn, Jesus und nur Jesus einfach bedingungslos und zweifelsfrei zu vertrauen und zu glauben, sich einfach fallen zu lassen. Einfach so. Egal, ob du ein Kopfmensch bist und sagst, ich brauche Beweise. Oder du bist ein Herzmensch und sagst, ich muss das fühlen, dass das stimmt, dass Jesus da ist. Es bleibt eine persönliche Entscheidung mit dem Herzen oder mit dem Verstand, je nachdem, was du für ein Typ bist. Indem du sagst, ja, ich vertraue Jesu Worten und nehme sie ernst. Das ist eine simple Entscheidung. Klar, die wichtigste Entscheidung ist, Jesus das Leben zu geben. Aber dann nochmal für sich persönlich auch zu sagen, ich vertraue Jesu Worten 100%, nehme sie ernst, auch wenn mir manche Brocken Schwierigkeiten bereiten, auch wenn ich manches noch nicht verstehe. Ich zweifle sie nicht an, ich nehme sie einfach ernst, weil Jesus sie gesagt hat. Der Blinde vor der Stadt Jericho macht es. Könnte sagen, klar, der war in einer schwierigen Lage, was hatte der schon zu verlieren? Der musste doch alles auf eine Karte setzen. Der musste doch wirklich alles riskieren. Er hatte ja nichts, war ja blind und saß da irgendwo am Wegesrand, in Jericho, die tiefste Stadt der Welt übrigens, mit viel, viel Wasser, wunderschön, dass sogar Josephus, der ja auch Geschichtsschreiber war und über Jesus berichtet hat, schrieb in seinen Büchern, die Stadt ist so schön, Jericho, man muss sie eine göttliche Stadt nennen. Alle Bäume wuchsen dort, Bananen, Palmen, es war eine herrliche Stadt, Jericho, aber tief. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, irgendwie über 220 oder 250 Meter unter dem Meeresspiegel. Und da sitzt dieser Blinde am Straßenrand und bettelt, eine gute Sache, weil da gingen ja alle durch, die nach Jerusalem wollten. Und es hat sich also gelohnt. Der hat bestimmt einige Geldstücke abgekriegt von den Menschen, die eben da vorbeigingen. Er saß also da, schwierige Lage, hat kurz, so heißt es in der Bibel, geforscht, wer da vorbeikäme. Er hörte das. Und dann heißt es Jesus von Nazareth. Und der Name war Programm schon damals. Er wusste sofort, obwohl er blind war, wer das ist. Und dann hat er nicht gezweifelt und überlegt, soll ich jetzt nicht? Ist er vielleicht tatsächlich der Messias oder ist er es nicht? Hätte er das gemacht, was wäre passiert? Weg. Jesus zog da vorbei. Das waren vielleicht, sagen wir mal, 5 bis 10 Minuten. Zuerst ein bisschen Lärm, dann kamen die ersten Leute, dann kam Jesus, da war es am lautesten und dann kam der Rest der Bande, die hinter ihm herging. Er hatte 5 bis 10 Minuten, sich zu entscheiden. Und er entschied sich nicht zu zweifeln, sondern die Initiative zu ergreifen, seinen Mund aufzumachen. Hätte er nicht vertraut, und zwar blind, dass Jesus der Sohn Davids ist, also der Messias, hätte er die Chance seines Lebens verpasst. Das wäre es gewesen. Jesus kam ja nicht mehr zurück. Das war der Weg nach Jerusalem. Es ging los. Und wie ist bei dir? Nur Jesus selbst weiß, glaube ich, wie oft er schon mit dir geredet hat. Und du hast nicht bemerkt oder nicht verstanden. Nur Jesus selbst weiß, wie oft er schon in deinem Leben an dir vorbeigegangen ist und du hast ihn nicht gesehen. Hast nicht den Mund aufgemacht, aus welchen Gründen auch immer. Und das verbindet eben diese beiden Geschichten, diese beiden Erlebnisse und Ereignisse aus der Bibel. Die mit den Jüngern, die zusammensitzen, nichts raffen, nichts verstehen. Und dann dieser Blinde am Straßenrand, der selbst die Initiative ergreift. Beide Ereignisse, die Lehrstunde mit den Jüngern, die Begegnung mit dem Blinden am Wegesrand von Jericho, haben schon mal eines gemeinsam. Du kannst beides heute und hier erleben. Ja, hier, jetzt im Gottesdienst. Jesus sagt ja, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das verspricht Jesus und garantiert es für diesen Gottesdienst, weil wir Jesu Namen in den Mittelpunkt stellen. Das heißt, wir können garantiert sagen, Jesus ist hier. Sitzt da neben Ihnen, Herr Rat, oder vielleicht ein bisschen da hinten, überall neben dir. Jesus ist hier. Das ist garantiert, das wissen wir. Er hat dich in diesen Gottesdienst gerufen. Vielleicht hattest du keine Lust, heute Morgen aufzustehen, aber vielleicht hattest du auch diese innere Stimme, das tut mir gut, ich gehe in den Gottesdienst. Vielleicht auch nicht, vielleicht dachtest du einfach mal, ich gucke einfach mal hier rein, gehe in den Gottesdienst, aber was mich so erwartet, das ist dir noch nicht ganz so klar. Egal was es ist, Jesus möchte dir jetzt begegnen. In diesem Gottesdienst. Jesus möchte dir etwas sagen, was du vielleicht zu tun, zu lassen hast, wo du Vergebung brauchst, wo du Hilfe brauchst. Jesus möchte dir in diesem Gottesdienst etwas sagen, er möchte dir begegnen. Das ist klar, die Frage ist nur was und wie. Vielleicht durch eines dieser typisch wiederholenden Elemente im Gottesdienst. Liturgie genannt. Hört sich immer verstaubt an, aber auch da kann man sein Herz drin öffnen und merken, dass Jesus da ist. Vielleicht durch Musik und Lieder, durch die Lesung am Anfang, die Bibeltexte, durch die Predigt, durch Gebet, durch die Menschen, die um dich herum sitzen. Wir wissen nicht, wie Jesus dir begegnet und was er dir sagen will. Aber dass er das möchte, das kann ich dir garantieren. Dafür sind wir hier und diese Möglichkeit hast du. Kannst du das so bildlich dir vorstellen wie bei den Jüngern? Die saßen so im Kreis, wie bei uns, ist ja auch ein schöner Kreis. Und dann sagt uns Jesus was. Die Frage ist, merken wir das oder verstehen wir das oder kapieren wir gar nichts? Vielleicht ist es auch wie bei den Blinden. Man sitzt hier, denkt schon an andere Sachen und auf einmal geht so bildlich gesprochen Jesus so daran vorbei. Und ich schaffe es nicht, im Gottesdienst ihn zu rufen. Wir haben keine 5 bis 10 Minuten, wir haben vielleicht eine Stunde Zeit. Zu rufen, wie der Blinde ruft, Jesus, du Sohn Davids, mein Retter, höre mich. Auch das ist eben eine Entscheidung, die wir treffen, auch im Gottesdienst. Klar kann man hier sitzen, aus Tradition, man kann auch die Gedanken verlieren an die nächste Einkaufsliste für morgen, was alles noch zu tun ist. Aber das ist eine ganz private, persönliche Entscheidung, jetzt in den Gottesdienst zu gehen und dann am Anfang zu sagen, was wir letztes Mal gehört haben, schon letzten Sonntag, wer Ohren hat zu hören, der höre. Genau wie auch letzten Sonntag der Hebräer-Vers dran war aus Kapitel 3, Vers 15. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht. Und heute steht nicht wortwörtlich drin, aber ich denke, wir können das durchaus so zusammenfassen, können wir sagen, wer Augen hat zu sehen, der sehe. Hören, das Herz öffnen und sehen sind nach diesen Worten tatsächlich persönliche Entscheidungen. Das möchte ich heute. Jetzt höre ich, jetzt öffne ich mein Herz, jetzt öffne ich meine Augen, jetzt vertraue ich einfach auf Jesu Worte und nehme sie ernst. Wäre das nicht vielleicht eine gute Sache, den Gottesdienst so innerlich für sich so zu beginnen? Mit so einer Erwartungshaltung an den Gottesdienst, dass wirklich was passieren wird, dass Jesus mir begegnet, dass ich damit rechne und dafür offen bin und nicht einfach so jetzt vor mich hin träume, das geht ja auch, Pastor Gommlich labert da vorne, ich höre immer nur bla 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 und dann ist der Gottesdienst zu Ende und schön Mittagessen. Ist ja nicht schlecht, geht mir ja auch so. Aber wieso nicht für diese Stunde, gut, manchmal sind es auch mal zwei bei uns, einfach sagen, jetzt höre ich, jetzt öffne ich mein Herz, jetzt öffne ich meine Augen, jetzt vertraue ich einfach auf Jesu Worte und nehme sie ernst. Und ich sage euch, der Gottesdienst wird ein anderer sein, wenn ihr so daran geht. Und es ist tatsächlich eine Eigenentscheidung. Er ist da heute, er hat dich gerufen, er geht vorbei, schnapp ihn dir. Warte nicht, bis er vorbeizieht. Manchmal ist das so im Gottesdienst, man sitzt da, es werden die Bibelverse vorgelesen, man ärgert sich mehr darüber, dass der, der liest, manchmal ein Fehlerchen macht, passiert mir auch, oder wieder angezogen ist. Lasst euch nicht mit solchen Sachen ablenken. Konzentriert euch auf das, was Gott, was Jesus euch sagen möchten in diesem Gottesdienst. Sprich ihn an, schrei ihn an. Der Blinde hat es vorgemacht. Sag ihm heute, was du auf dem Herzen hast, was du von ihm willst. Was für eine wunderbare Frage, was für ein wunderbares Angebot, das Jesus dem Blinden hier macht. Erinnert mich fast an diese ganzen Märchengeschichten. Du hast drei Wünsche frei. Bei Jesus ist noch viel, viel mehr. Was willst du, dass ich für dich tue? Was für eine super Frage. Nicht nur an den Blinden, sondern eben auch an dich heute. Das ist deine Chance, deine Möglichkeit, eine Antwort auf diese Frage zu finden und auszusprechen in diesem Gottesdienst. Was willst du, dass ich für dich heute tun soll? Egal was es ist, was dich gerade im Augenblick beschäftigt, sorgt, quält und dich einfach nicht loslässt, sag es Jesus. Nutze die Chance, lass ihn nicht vorüberziehen. Oder lass ihn nicht hier zurück, wenn du aus diesem Gottesdienst gehst. Nimm ihn mit. Er ist auch bei dir zu Hause, ja. Nur hier mit den zwei oder dreien hast du die Garantie, dass er hier ist und dir begegnen möchte. Wir werden gleich das Fürbittengebet als stille Zeit betrachten oder sehen. Ich werde nicht sagen, abschließen mit dem Vater unser. Dann könnt ihr schon überlegen, was liegt euch auf dem Herzen heute? Was quält euch? Was sorgt euch? Was wollte Jesus sagen? Auf diese Frage. Und dann gebe ich euch die Zeit, einfach das mit Jesus zu klären und diese Chance nicht vergehen zu lassen. Nutzt sie. Habt ihr gesehen, was der Blinde davon hatte? Wenn du genau hinsiehst, dann erkennst du in der Begegnung zwischen Jesus und dem Blinden, dass dein Wollen und Wünschen tatsächlich ernst genommen wird. Auf den ersten Blick ist es ja eine unheimlich blöde Frage, oder? Jesus geht zu dem Blinden, der schreit, und fragt ihn auch noch, was willst du, dass ich für dich tun soll? Ja, was will ein Blinder wohl? Sehen, oder? Ist doch logisch, den brauchen wir doch gar nicht zu fragen. Das macht man einfach so. Wie wenn die ältere Dame an der Ampel steht, man denkt, ach, die will bestimmt rüber, da helfe ich mal. Und da drüben sagt sie, ich wollte gar nicht rüber. Ja, man denkt, man tut was Gutes, ist offensichtlich, aber war es gar nicht. Man hat das Falsche getan. Gut gemeint und schlecht gemacht. Auf den zweiten Blick ist diese Frage noch viel wunderbarer. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Jesus nimmt diesen blinden Mann, der vermutlich nicht immer ordentlich behandelt wurde von denen, die vorbeigingen. Er nimmt ihn ernst. Er richtet ihn auf. Du bist mein Gegenüber, du bist wertvoll. Was möchtest du, dass ich dir tue? Jesus möchte es hören aus seinem Mund. Jesus nimmt ihn ernst als vollwertigen Menschen. Auch jetzt schon mit seinen Behinderungen. Und das heißt auch, er nimmt jeden von euch, er nimmt dich ernst. Egal, was du selber über dich denkst, egal, was andere Leute sagen, egal, ob du eine Behinderung hast oder nicht, das spielt keine Rolle. Jesus nimmt dich ernst. Was willst du, dass ich für dich tun soll? Er sieht ihn an. Jesus sieht den blinden Menschen an. Und dann wartet er auf seine Worte, ohne ihn über das Mundwerk zu fahren und zu sagen, ach ja, ist ja klar, du willst ja sehen können. Hätte er machen können. Und dann sagt er nicht einfach nur, wie das in den Luthertext übersetzt wurde, ich will sehen, sondern wörtlich aus dem Griechischen übersetzt, lautet die Antwort noch viel interessanter. Die Antwort lautet von dem Blinden, Herr, dass ich aufblicken möge. Merkt ihr den Unterschied? Der will nicht einfach nur platt sehen können. Der will aufblicken können. Der will sich erhaben fühlen. Der will wertgeschätzt werden. Der möchte jemand sein, Mensch sein. Herr, dass ich aufblicken möge, das wünsche ich mir von dir. Und dann macht Jesu Antwort und seine Heilung eben deutlich, dass es hier um mehr geht als um nur die Augen. Jesus antwortet wörtlich übersetzt, blicke auf. Nicht einfach sieh, sondern blicke auf. Du bist wer. Dein Glaube hat dich nicht sehend gemacht, sondern dein Glaube hat dich gerettet. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Es ging nicht um das Augenlicht. Es ging um das Gerettetwerden. Gerettet bedeutet eben nicht, dass er jetzt die letzten 25 Jahre seines Lebens eben sehend durch die Welt rennen kann. Nein, er kann sehen, aber hat eben auch Jesus erkannt dabei und vertraut ihm. Im letzten Vers unseres Bibeltextes wird es so wunderbar zusammengefasst. 43, und sogleich wurde er sehend und folgte ihm nach und pries Gott. Wahnsinn, was für eine tolle Geschichte. Er sieht, folgt ihm nach und pries Gott. Bist du schon zufrieden, wenn Gott, wenn Jesus dir äußerlich hilft? Bist du damit zufrieden? Dass du dein Portemonnaie wiederfindest, dein Schlüssel, dein Auto, wenn du es verloren hast? Bist du zufrieden, wenn du um Gesundheit bittest und du kriegst Gesundheit wieder? In der Regel sind wir das, ja. Geht es dir nur um Äußerlichkeiten im Gebet? Würdest du Jesus einfach sagen, ja, ich will einfach sehen können? Dass man das so geschickt, verwoben formulieren kann wie der Blinde, das ist schon nicht immer möglich. Ne? Herr, dass ich aufblicken möge, das wünsche ich mir. Das geht nicht immer. Aber worüber du dir Gedanken machen kannst, ist, warum geht es mir im Gebet? Um Äußerlichkeiten? Oder geht es eben auch um mehr, um das Innere? Willst du wie der Blinde mehr, nämlich Gemeinschaft mit Gott und Jesus und das sichere Gefühl haben, hey, ich bin gerettet. Das ist doch das Wahre. Und ich weiß, die brave, fromme Antwort lautet natürlich, nein, ich will auch Gemeinschaft mit Gott und Jesus haben und nicht nur Äußerlichkeiten. Das ist die brave, fromme Antwort. Aber geht es nicht trotzdem oft um Äußerlichkeiten, die wir im Gebet hineinlegen? Und wünschen wir uns nicht, dass wir gesund sind, dass wir ganz viele Sachen haben, dass es in der Familie gut läuft und reibungslos? Wünschen wir uns das nicht doch immer, obwohl wir manchmal so fromm daherreden? Überprüft mal euer Gebet. Denn das Gerettetsein ist letztendlich das Wichtigere. Das Schöne ist und bleibt, dass Jesus eben beides wichtig ist. Der sagt jetzt nicht so hochphilosophisch und theologisch, es geht nur um dein Inneres, wenn das in Ordnung ist, dann fühlst du dich toll. Nein. Jesus kümmert sich um das Innere und vergisst nicht, dass das Äußere eben auch wichtig ist. Dass man Freude hat im Leben. Das Leben ist schön. Das sollen wir auch genießen. Und Jesus hilft auch in den alltäglichen Dingen, auch bei Leid und Krankheit. Auch bei Schuld, die manchmal mehr innerlich lastet als äußerlich. Aber Jesus möchte, dass wir gerettet sind und dass es uns gut geht. Beides ist so wichtig für ihn. Und das tiefe Vertrauen in Jesus hat eben auch Auswirkungen auf das Äußerliche. Wenn ihr tief vertraut und so froh sein könnt, wie der Blinde jauchzt und jubelt und Gott preist, dann wisst ihr, wie gut sie das anfühlt. Und inzwischen wissen wir auch von der Wissenschaft, dass das Auswirkungen auf den Körper hat. Wer innerlich fröhlich ist und gut drauf ist, der fühlt sich auch gesund. Auch wenn manchmal nicht alles in Ordnung ist. Selbst ein Blinder kann sich freuen und gut drauf sein, obwohl nicht alles da ist, was eigentlich da sein müsste. Darum geht es nicht. Aber wenn die innere Seele sich freut und geborgen fühlt in Jesus, dann ist auch der Körper davon mit hineingenommen. Andersherum schon schwieriger. Wenn wir uns nur Äußeres wünschen, hat das manchmal keine Auswirkung auf das Innere. Manchmal erpressen wir ja Jesus und Gott und sagen, wenn du mir das und das gibst oder mir dabei hilfst, ja dann glaube ich an dich. Aber das ist oft ein Trugschluss. Dann passiert es nämlich manchmal tatsächlich und dann ist man im Dilemma, ja und jetzt? Jetzt habe ich das gesagt, jetzt muss ich irgendwie glauben. Das funktioniert nicht immer. Andersrum ist es besser. Wenn man Jesus innerlich aufnimmt, ja sagt zu ihm, dann strahlt das aus auf den ganzen Körper. Versucht es. Erpressen lässt sich Jesus nicht. Trotzdem hört er immer zu und lässt sich anreden und möchte dein Herz erreichen. Was hat der Blinde wohl geschrien? Du hast dich, glaube ich, noch ein bisschen zurückgehalten, Uwe. Uwe hat das ja schon ein bisschen so betont bei der Lesung. Aber der hat ja geschrien, dann wurde er nicht ernst genommen, die wollten weitergehen und dann schreit er nochmal. Er hat alles reingelegt. Ihr könnt euch diesen Schrei bestimmt vornehmen. Jesus, hilf mir. Und ich glaube, so ein Gebet lässt Jesus niemals unerhört. Nur man muss eben den Mut haben, das auch mal so rauszulassen, wie man es auf der Seele, auf dem Herzen liegen hat. Es ist nicht einfach. Nicht so immer einfach wie der Blinde beim Jericho oder in der Runde der Jünger, die einem begegnen. Es ist nicht immer einfach, Jesus direkt das zu sagen. Die hätten ja auch sagen können, pass mal auf, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass du so leidest. Du bist doch hier, du bist doch fit, du bist gesund. Das werden wir nicht zulassen, dass sie dich anspucken, geißeln, blutig schlagen, ans Kreuz nageln. Aber da haben sie sich nicht getraut, den Mund aufzumachen. Der Blinde macht den Mund auf und redet mit Jesus. Jesus versucht, sie wirklich vorzubereiten, die Jünger, auf dieses Grausame, auf die Passion. Da wird das Grausame schon durch das Wort wieder rausgenommen. Auf dieses blutige, grausame Anspucken, Treten, Auspeitschen und ans Kreuz nageln. Der Menschensohn, sagt Jesus, wird überantwortet werden den Heiden, eine steht der Nationen, und er wird verspottet und misshandelt und angespien werden und sie werden ihn geißeln und töten und am dritten Tage wird er auferstehen. Diesen letzten kleinen Nebensatz haben die Jünger nicht mehr gehört. Garantiert nicht. Die waren beim blutigen Bild stehen geblieben und dann dieser tolle Nachsatz und am dritten Tage wird er auferstehen, geht völlig unter. Und noch unrealistischer, unvorstellbarer als die Qual vorher am Kreuz. Und dann ist die Bibel knallhart. 34, sie aber verstanden nichts und der Sinn der Rede war ihnen verborgen und sie begriffen nicht, was damit gesagt war. Dreimal keine Ahnung. Kein gutes Zeugnis für unsere 12 Jünger. Einige, die sich mit diesen beiden Bibelstellen beschäftigen, und darüber geschrieben haben. Ich habe einiges gelesen zur Vorbereitung. Vergleichen die beiden Geschichten. Der Blinde war blind, habe ich eben schon so ein bisschen gesagt, und hat Jesus doch erkannt. Die Jünger konnten sehen, aber haben nichts begriffen. Findet man ganz oft in der Literatur, wenn es um diese beiden Texte geht. Deswegen sind die irgendwie zusammen verwoben. Aber wir können diese beiden Geschichten nicht auf eine Stufe stellen. Es funktioniert einfach nicht. Denn genau wie der Blinde sind doch auch die Jünger zum Glauben gekommen, oder? Erinnert ihr euch an die Geschichten, wie Jesus auf Petrus zugeht? Oder auf Matthäus? Oder auf andere Jünger, auf andere Menschen? Der macht das immer so. Das war so. Du hast lebendige Worte, sagt Petrus. Du bist der Christus. Dir folge ich nach. Lässt auch alle stehen und liegen, alle Jünger. Und die hatten wesentlich mehr als der Blinde, was zurückblieb. Nein, man kann ihnen nicht vorhalten, sie sind genauso blind, dass sie Jesus nicht erkennen. Sie haben Jesus bereits erkannt, aber jetzt sind sie in der Nachfolge. Und Jesus erzählt ihnen viel, er zeigt ihnen viel. Und sie verstehen nicht alles. Das gehört anscheinend zur Nachfolge dazu. Nicht alles zu verstehen, nicht durchzublicken, aber lasst euch davon nicht erschrecken, macht weiter. Jesus lehrt sie ja weiter auf diesem Weg. Und weil sie es nicht verstehen, können sie damit nichts anfangen, dass Jesus sterben muss am Kreuz. Wie ganz, ganz viele Menschen auch. Sie verstehen es nicht, warum Jesus so leiden muss als Sohn Gottes, als der, der schon seine Macht und Kraft gezeigt hat, dass der sterben muss, versteht keiner. Bis jetzt. Der Menschensohn, den Jesus uns hier heute vor Augen führt, ist eigentlich nicht der, den wir kennen wollen. Der Jesus, der elendig verreckt, der sich gefühlt nicht wehrt, der blutet, der schreit: mein Gott, warum hast du mich verlassen? So einen Messias wollten die Jünger nicht haben und wir manchmal auch nicht. Wir wollen den Starken haben, der durchgreift, der hier für Erweckung sorgt und den Menschen, die gotteslästerlich hier in der Zeitung oder irgendwo anders reden und schreiben, den soll er mal über den Mund fahren, den mal eine richtig mitgeben. Das ist der Jesus, den wir uns manchmal wünschen, nicht der, der leidet, der erträgt, geduldig ist und gnädig, voller Vergebung. Wir wollen manchmal einen, der durchgreift. Das wollten die Jünger auch. Deswegen wollten sie von dem Bild nichts wissen. Es ist eine Petrus, der es ganz deutlich sagt. Jesus sagt wieder von seinem Leiden, kündigt er an, spricht darüber. Und dann sagt Petrus, Matthäus 16, Vers 22, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Pass auf, er versteht nicht, dass das passieren wird und dass Jesus tatsächlich so sterben wird. Gibt es Worte oder Taten Jesu, mit denen du einfach nichts anfangen kannst? Die du einfach nicht kapierst? Vielleicht ist es das Kreuz. Das ist eine schwierige Sache, das wirklich im Inneren zu begreifen. Vielleicht gibt es solche Stellen. Aber hör weiter zu auf Jesus. Hör zu, was er zu sagen hat und lass nicht los, auch wenn du manches nicht verstehst. Gott und Jesus werden dafür sorgen, dass du es eines Tages verstehst. Die Jünger haben es dann erfahren müssen und dann ist ihnen ein Licht aufgegangen. Und trotzdem haben sie diesen kleinen Nebensatz vergessen. Das Leid war da und ihr wisst es, keiner war nach 3 Tagen vor dem Grab und hat gewartet, dass er aufsteht. Keiner. Obwohl der erste Teil erfüllt war. Aber dieser Nebensatz ist völlig untergegangen. Keiner hat daran geglaubt. Und dann noch die Begegnung Jesu mit dem Blinden. Wir denken immer, das ist der liebe, nette Jesus. Dieser Weichgespülte. So muss Jesus sein. Geht auf die Blinden zu, heilt die Armen und Kranken und die gebrochenen Herzen sind. Und er macht das einfach so. Aber das ist das Gefährliche, wenn es Geschichten in der Bibel gibt, die wir meinen zu kennen. Hätte der Blinde nicht verrückt geschrien, wäre Jesus vorbeigegangen. Das ist nicht der Jesus, den wir uns so gerne manchmal wünschen, der hier und da in die Straße geht, ach, da sitzt noch ein Blinder, du kannst sehen, da sitzt einer, ein Tauber, hey, du kannst hören, der gebrochenes Bein, steh auf, geh nach Hause, nimm dein Bett. So denken wir manchmal. Aber in dieser Geschichte wird genau das Gegenteil deutlich. Jesus wäre vorbeigegangen, hätte der Blinde nichts gesagt. Ist euch das klar? Das ist nicht der liebe, ich mache alles für dich, Jesus. Das ist der Jesus, der dich ernst nimmt, der von dir gerufen werden möchte. Ihr bittet nicht, also habt ihr nicht. Das ist eine ernste Geschichte. Denn das heißt ja, wenn Jesus vorbei ist und ihr verpasst diesen Moment, und er kommt ja zum Glück öfters im Leben vor, nicht nur einmal. Aber dann ist Jesus irgendwann weg. Und dann nützt das läuteste Schreien ihm nichts mehr. Dann habt ihr eure Chance verpasst. Und das passt eigentlich so gar nicht mit dem Bild von Jesus, was wir so gerne hätten. Von den Weichgespülten, der alles macht, was man will, der Kranke heilt und ihnen Gutes tut. Und da müssen wir eben manche Vorstellungen eben über Bord werfen. Allein durch diese Stelle kann ich euch sagen, nicht jeder kommt in den Himmel. Nicht jeder kommt in den Himmel. Der ihn anruft, ja, aber ihr müsst das Maul aufmachen, sagt Martin Luther. Ihr müsst das Maul aufmachen. Oder Gedanken. Lieb und nett, ihr könnt, braucht es auch nicht schreien, könnt euer Stil verwenden. Aber die Vorstellung, alle kommen in den Himmel, das klappt schon irgendwie, stimmt nicht. Nutzt eure Chance und sprecht ihn an. Und auch die Vorstellung, dass wir Menschen gar nicht entscheiden können, hatte ich neulich wieder Diskussion. Wir sollen Ja sagen zu Jesus bei Professor Gitt war das. Er hat jeden Abend aufgerufen, komm, ich gehe in den Konfirmandenraum, wer will, kann mitbeten, ich sage Ja zu Jesus. Und da kam nachher einer auf mich zu, der sagte, wir können doch gar nicht Ja sagen dazu, wir können uns doch gar nicht entscheiden, es ist alles vorherbestimmt, wir müssen einfach gar nichts machen. Aber diese Stelle sagt, von wegen. Jesus nimmt uns ernst und er fährt uns nicht über den Mund und sagt nicht, ihr kommt jetzt alle mit in den Himmel, ich nehme euch mal hin, hinten kommt ein Bus, steigt mal alle ein. Der wartet, bis wir ihn ansprechen. Es ist nicht alles vorherbestimmt. Und ich habe eine persönliche eigene Entscheidung zu treffen. Das wird in dieser Geschichte von dem Blinden nochmal super deutlich. Jesus will gerufen werden, er will angesprochen werden und er will um etwas gebeten werden. Er will dir was Gutes tun, wartet aber darauf, bis du es aussprichst. Jesus verlangt auch nicht von dir, dass du alles sofort verstehst. Das ist so wunderbar, denn ich verstehe auch nicht alles. Aber er möchte eben, dass wir, dass du und ich zuhören und seinen Worten einfach vertraust. Verstehe ich nicht, aber es sagt Jesus, dann ist es wohl wahr. So einfach ist das. Amen.